Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo, und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Ja, Mensch. Gleich hüstelhüst. wenn jetzt nicht die automatische KI das gerade rausgeschnitten hat. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ja. Ich bin gerade so am Ende der Arbeitswoche angekommen.
Sehr schön.
Morgen steht ein Filmabend ins Haus und ich muss noch ganz viel einkaufen, aber keine
Termine. Aber was gibt's denn? Gibt's ein Musical?
Es gibt morgen wieder ein Musical. Ich habe allerdings weder im November noch im Oktober Leute da gehabt und deswegen packe ich Halloween und Weihnachten zusammen und wir gucken Anna and the Apocalypse. Das ist eine sehr schöne Mischung aus einem etwas billig gemachten, ich glaube mit wenig Budget gemachten Highschool-Musical, Weihnachts-Zombie-Outbreak-Horrorfilm.
Okay, muss man das kennen?
Nein, das okay. Ist relativ unbekannt, aber ich habe ihn schon einmal gesehen. Ich glaube, er möchte ein Kultfilm werden.
Vielleicht haben wir auch schon mal drüber geredet, weil irgendwie kommt mir das leise bekannt vor, aber wirklich nur ganz leise.
Das ist eine wilde Mischung auf jeden Fall, ja.
Okay, ja, wunderbar.
Und einer der wenigen Horrorfilme, der an Weihnachten spielt und ein Musical ist. Also eigentlich der einzige wahrscheinlich.
Okay, sehr schön. Ja, sehr gut. Ich wollte schon die ganze Zeit euch was sagen und habe es dann jedes Mal vergessen. Und immer, wenn wir fertig waren mit unserer Aufnahme, ist mir eingefallen, ach verdammt, das wollte ich euch doch noch sagen. Und dann habe ich es irgendwann in unser Housekeeping geschrieben und trotzdem vergessen. Und jetzt, also, Folgendes. Ihr werdet gehört haben, dass in den letzten 3-4 Aufnahmen bei unserem Intro das Fotoklickgeräusch gefehlt hat. Das war also quasi weg. Ich habe nur noch gesagt, Hot Pink. Und das Ding war gewesen, ich habe da Probleme mit Auphonic und ich habe dann verschiedene Variationen ausprobiert. Also hier einen Haken gesetzt, da einen Haken weggenommen, hier einen Haken weggenommen. Also ich habe verschiedene Varianten jetzt ausprobiert in den letzten 3 oder 4 Folgen. Und das Ergebnis war jedes Mal, dass es immer noch weg war. Da haben sich irgendwelche Algorithmen bei Auphonic generell geändert. Also das bin nicht nur ich, sondern ich habe auch schon andere Podcasts gehört, die jetzt Teile von ihren Intros ausgeblendet haben an Stellen, wo sie vorher halt auch Effekte hatten, weil Auphonic das plötzlich als Hintergrundgeräusch also erkennt und dann halt rausfiltert. Und genauso ist das mit unseren Klickgeräuschen. Und das Ding ist, normalerweise kannst du bei Auphonic, wenn du eine Folge gemacht hast, innerhalb von 24 Stunden kannst du auf den Editier-Button gehen und dann mischt er dir das neu ab, wenn du neue Spuren hochlädst, aber rechnet dir nicht nochmal 2 Stunden Arbeitszeit runter von deinem Konto. Aber das funktioniert bei mir nicht richtig, weil jedes Mal, wenn ich die Editierfunktion gedrückt habe, er trotzdem nochmal 2 Stunden runtergebucht hat. Das heißt, ich habe dann quasi 4 Stunden runtergebucht bekommen statt nur 2, obwohl es das gleiche war und das Ergebnis war jedes Mal dasselbe, nämlich dass das Klickgeräusch trotzdem nicht da war. Deswegen habe ich dann nach dem zweiten Mal gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach so, ich versuche verschiedene Einstellungen und wenn dann quasi im Endergebnis trotzdem das Klickgeräusch fehlt, lade ich es trotzdem hoch, weil ich zu geizig war, das dann nochmal zu editieren und nochmal Zeit zu verlieren, weißt du? Und deswegen hattet ihr jetzt die letzten 3-4 Episoden ohne Klickgeräusche, weil alle Einstellungen, die ich durchprobiert habe, halt einfach nicht funktioniert haben. Ich habe jetzt noch eine letzte Einstellung, die ich für diese Folge probiere. Und wenn diese Folge das Klickgeräusch hatte, das weiß ich ja jetzt noch nicht, dann yay, Gott sei fucking Dank. Und wenn sie es nicht hatte, dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Aber ich wollte euch kurz nur sagen, falls ihr das gehört habt und euch das aufgefallen ist, es hat auch keiner von euch was gesagt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ihr es nicht gehört habt oder dass ihr einfach höflich seid. Nichtsdestotrotz wollte ich es einmal erklärt haben für alle und ich bin dran. So, Punkt. Das war die lange Geschichte für die kurze Info. Ich bin dran. Ich bin cool. Mir bewusst, dass es fehlt. So.
Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Anna und die Apokalypse ist tatsächlich in der ZDF-Mediathek.
Ach, wie lustig. Okay, ja, dann packe ich euch den Link in die Shownotes. Sehr gut. Ich habe auch was ein bisschen fürs Herz, das ich euch empfehlen möchte. Und zwar einen Animationskurzfilm oder ein Zeichentrickkurzfilm eigentlich. Und zwar von Aaron Blaise. Aaron Blaise ist ein sehr bekannter Disney-Zeichner, ehemaliger Disney-Zeichner, der also bei ganz vielen Sachen mitgemacht hat. Der ist so eine kleine Disney-Legende. Und der hat jetzt einen eigenen Kurzfilm erstellt. In 2D, in Anführungszeichen. Das heißt, alles handgezeichnet. Also keine KI oder sowas. Auch so ein bisschen als... Also natürlich geht es ihm an sich um das Projekt, es geht ihm schon um das Projekt, aber natürlich möchte er damit auch trotzdem nochmal bewerben und zeigen, Leute, es geht auch so, ja. Und das Ganze heißt Snowbeer, also Eisbär. Und ist wirklich, wirklich niedlich. Auch ein bisschen traurig, aber auch sehr niedlich. Und er verarbeitet darin wohl aber den Tod seiner Frau, wobei ich dazu sagen muss, ich hätte das jetzt nicht verstanden, hätte ich das nicht vorher gewusst. Ja. Also es ist nicht so, dass wenn du das siehst, jetzt anfängst zu weinen. Vielleicht schon, aber nicht deshalb. Es ist so ein bisschen nostalgisch, es ist halt einfach wirklich schön. Und er hat ganz, ganz viele Preise auf Festivals auch schon gewonnen, also bester animierter Short und irgendwie bester Familienfilm und was nicht alles. Und er ist einfach wirklich richtig schön und ich finde auch toll, dass er uns den quasi umsonst auf YouTube zur Verfügung stellt, dass man sich den so angucken kann. Und der ist sehr, sehr schön und wie gesagt, der passt auch so gut irgendwie jetzt so in das Weihnachtsklima und deshalb packe ich euch den Link dazu in die Shownotes und dann könnt ihr euch das schön angucken. Das sind so 12 Minuten ungefähr und ja, also wirklich sehr, sehr schön. Und übrigens, es ist auch der hat auch als Animateur mitgearbeitet bei Brother Bear. Das war ja dieser Film, dieser Disney-Film. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch hieß. Bruder Bär vielleicht auch? Keine Ahnung.
Und weiß ich auch nicht.
Das sieht man so ein bisschen auch am Eisbären, finde ich. Ja, gut. Das also als kleine Empfehlung. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, sonst habe ich diese Woche irgendwie nichts
dann
genossen. Außer, dass ich immer noch mit Rosalias Album zugange bin und jetzt irgendwie alle Podcast-Episoden, alle YouTube-Videos, die sich irgendwie mit diesem Album beschäftigen, anfange zu gucken.
Okay.
Ich bin jetzt schon bei der Sekundärliteratur.
Aber du solltest dich doch mit Weihnachtsmusik beschäftigen und nicht mit...
Ja, irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
Aber bis du dazu kommst, ist Weihnachten schon wieder vorbei.
Also ich gehe dieses Wochenende zu einem Chorkonzert. Es gibt in der Vorweihnachtszeit in Berlin immer 2 Konzerte, die heißen Schöne Bescherung und das sind die queeren Chöre, die in Berlin sind. Wir haben irgendwie 8 oder so, die auch so verschiedene Musikrichtungen und so dienen und die machen immer so ein Doppelweihnachtskonzert. Da gehe ich hin am Samstag. Da habe ich dann Weihnachtsmusik. Das wird cool. Aber ja, so in meinem Alltag höre ich immer noch nur Rosalias Album.
Okay. Dann gucken wir mal, was hat sich so ereignet. Also die Toten der Woche. Wir haben einen Komiker in den USA, der verstorben ist, Jeff Garcia, mit 50 Jahren. 50 Jahren leider auch noch ein sehr junges Alter. Es hieß, er sei an Komplikationen einer schweren Erkrankung verstorben und hätte dann von lebenserhaltenden Maßnahmen Abstand genommen. Aber was genau diese gesundheitlichen Komplikationen bzw. die eigentliche Todesursache war, das ist nicht öffentlich gemacht worden. Jeff Garcia ist vor allen Dingen bekannt in den USA, weil er in der Nickelodeon-Serie, Zeichentrickserie Jimmy Neutron, die Hauptfigur Jimmy Neutron gesprochen hat. Das heißt, er war in ganz, ganz vielen... Bitte?
Er hat Sheen Esteves gesprochen. Das ist der Sidekick der Hauptfigur gewesen.
Ah, okay. Ich danke dir. Stimmt, du hast recht. Ich habe das gerade falsch gelesen. Ja, auf jeden Fall war er sehr präsent durch seine Stimme eben in vielen Kinderzimmern. Das ist erstens, also unabhängig davon, dass wir natürlich eine Synchro haben in Deutschland und der deshalb bei uns wahrscheinlich nicht so präsent ist, ist die Serie auch also zu spät für mich. Ich war da schon erwachsen, also für mich ist es nicht mehr. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die das geguckt haben und gemocht haben und sehr begeistert waren. Und für die ist es vielleicht jetzt eine Nachricht, die ja ein bisschen traurig, aber natürlich auch eher interessant ist als jetzt für mich zum Beispiel. Er hat natürlich auch Stand-Up-Comedian an sich gemacht. Er ist ja eben Komödiant und hat auch noch ganz viele andere Synchronrollen gehabt, also beziehungsweise Sprechrollen, viel in solchen Zeichentrickfilmen eben, zum Beispiel in Rio zum Beispiel, die mit dem Papagei, der Film, oder in Happy Feet 2, die mit den Pinguinen, ja, und hatte natürlich hier und da auch einen Auftritt vor der Kamera, also zum Beispiel in Dangerous Minds, das war der Film mit Michelle Pfeiffer, glaube ich, genau, und noch einige andere Geschichten. Ja, und also er war präsent in der Comedy-Szene und auch immer mal wieder im Fernsehen und eben ganz viel als Synchronsprecher für Zeichentrickgeschichten. Und ja, also jetzt dann leider verstorben.
Genau, sehr jung.
Dann haben wir Wen, ich glaube, sie heißt Wen, also W-E-N-N-E oder heißt sie Wenne? Ich weiß es nicht. Wen Orton.
Wen.
Ja, Wen Orton ist eine Schauspielerin, die ich persönlich tatsächlich auch nur aus Mrs. Maisel kenne. Also The Marvelous Mrs. Maisel, die ich ja dann weggebinged habe, nachdem ich sie Jahre zu spät angefangen hatte. Und da hat sie eine Polizistin gespielt, auf die die Hauptfigur immer mal wieder getroffen ist im Laufe der, ich glaube, 5. Staffel. Aber auf jeden Fall im Laufe einer Staffel. Und Wen Orton war 60 Jahre alt, also auch noch recht jung und ist bei einem Unfall verunglückt. Also das ist wirklich sehr, sehr unglücklich. Und zwar gegen 21 Uhr gab es wohl einen Unfall an der Kreuzung West 53 der Straße Broadway in Midtown Manhattan, also auch wirklich total zentral. Und ein 61-jähriger Fahrer ist wohl mit seinem schwarzen Cadillac links abzubiegen und dabei hat er sie erfasst. Und jetzt weiß man aber nicht, das wurde nicht weiter gesagt in dem Artikel, ob jetzt einer sich der beiden falsch verhalten hat. Also ob der Cadillac-Fahrer einfach sie nicht gesehen hat und falsch abgebogen ist oder sie einfach gar nicht hätte laufen dürfen. Jetzt ist es, also ich weiß es nicht, weil in New York habe ich halt festgestellt, als ich da war, die Leute laufen halt wie Kraut und Rüben. Also denen ist auch scheißegal, ob eine Ampel auf Rot oder auf Grün ist. Die laufen halt einfach los. Deswegen, man weiß es nicht. Vielleicht waren auch beide schuld. Keine Ahnung. Der Rettungsdienst war recht schnell da, es war ja auch Midtown Manhattan, aber leider hat das nicht mehr gereicht. Also sie wurde noch ins Krankenhaus eingeliefert, aber da war es dann quasi schon zu spät, ja.
Genau, und der Fahrer wurde aber nicht festgenommen.
Ja.
Also
dann vielleicht dann doch keine Schuld, ja, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich traurig.
Ja.
Und ja, sie hat noch andere Sachen natürlich gemacht, Blindspot, New Amsterdam, American Odyssey. Aber ja, die meisten, denke ich, werden sie wahrscheinlich echt aus The Marvelous Mrs. Maisel kennen. Ja, 60, auch kein alter Mensch. Also nee. Echt deprimierend. Dafür haben wir jetzt jemanden, der mit etwas höherem Alter gestorben ist, nämlich mit 75. Und zwar Kari Hiroyuki Tagawa, den man kennen kann. Mann ist gut, also den die breite Öffentlichkeit wahrscheinlich kennt aus Mortal Kombat. Also da habe ich ihn zumindest auch gesehen, also dem Film von 95, aber zum Beispiel auch als Nobusuke Tagumi aus der Serie The Man in the High Castle oder aber auch aus Chang in The Last Emperor, also in dem Film Der letzte Kaiser von 87. Das heißt, der hat schon sehr prominente Rollen auch gehabt. Das sind jetzt nur 3 von vielen. Und genau, und ich habe den in allen 3 gesehen, die jetzt hier genannt worden sind. Das sind, glaube ich, somit die bekanntesten auch für den Westen, sage ich jetzt mal ganz plump. Und ja, und er ist jetzt mit 75 Jahren leider verstorben. Ich habe dann auch leider, ehrlich gesagt, nicht weitergefunden, was und wie und wo. Aber ja, traurig. Aber 75 ist, also zumindest ist er über 70. Obwohl auch 75, seit mein Vater über 75 ist, ist es für mich trotzdem immer noch zu jung.
Ja.
Das ist so, ah, oh, verdammt. Ja, in Tekken hat er übrigens, glaube ich, auch noch mitgespielt.
Und ich habe in seiner IMDb gesehen, dass Mortal Kombat auch irgendwie 11 Teile hat mittlerweile und er auch in mehreren mitgespielt
ja.
hat.
Ja, aber er hat auch ganz viele Nebenrollen gespielt. Also in James Bond Lizenz zum Töten zum Beispiel hat er eine Nebenrolle gehabt. Im Planet der Affen von 2001, also in der Neuverfilmung. Und dann hat er auch, er hat noch gemacht, 23. Ist jetzt schade, dass das als Synchronisation, dass das jetzt nicht mehr klappen wird. Die erste Staffel von Blue Eye Samurai, die ich ja sehr, sehr mochte. Und ich bin ein bisschen traurig, dass er jetzt für die zweite Staffel dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, naja, und ansonsten, also ganz, ganz viele Dinge, auch Synchroarbeit zum Beispiel in Star Wars Visions, kleine Nebenrolle in Navy CIS, LA, also auch ganz viele Nebenrollen gehabt in verschiedenen Dingen. Also man hat ihn, ich finde, dafür, dass er in Anführungszeichen eigentlich nur in wenig gespielt hat, war doch sehr präsent immer auf dem Bildschirm und in meinen Ohren. Ja, weil er viel so Sci-Fi und sowas gemacht hat, vielleicht auch deshalb. Ja, also leider mit 75 Jahren verstorben. Und dann haben wir noch Sophie Kinsella, die mit 55 Jahren gestorben ist. Die habe ich hier mit reingenommen. Es ist keine Schauspielerin, sondern eine Autorin. Ich habe sie hier aber mit reingenommen, weil sie unter anderem ein Buch geschrieben hat, das sehr erfolgreich verfilmt wurde, nämlich Shopaholic. Also die hat eine ganze Shopaholic-Reihe quasi geschrieben, aber ein Buch davon wurde eben verfilmt, damals sehr erfolgreich. Und sie ist jetzt mit 55 Jahren verstorben und hatte Krebs, glaube ich. Warte mal kurz. Ja, einen bösartigen Hirntumor, der 22 diagnostiziert worden ist. Und das hatte sie 24 dann öffentlich gemacht und ist dann jetzt leider auch daran, beziehungsweise auch an den Folgen entsprechend verstorben. Ja,
genau.
Traurig.
Über die Krebsdiagnose hat sie auch noch ein Buch geschrieben, außerhalb dieser Reihe, mit der sie bekannt geworden ist. Genau. Okay.
Ja, also das waren die Toten diese Woche. Es gab noch den ein oder anderen Sänger oder die ein oder andere Sängerin, aber das war so ein bisschen die Leute, die ich quasi rausgepickt hatte.
Ja, und viele zu früh halt.
Definitiv, ja. Dann haben wir schlechte Nachrichten. Und zwar zum einen Jeremy O'Harris, den ich persönlich nur aus Emily in Paris kenne. Aber da ich ihn daher kenne, erwähne ich ihn entsprechend. Ist vor einem Monat schon verhaftet worden in Japan. Das ist jetzt erst quasi bekannt geworden. Weil er Drogen mit ins Land hätte schmuggeln wollen. Beziehungsweise er ist halt erwischt worden bei der Einreise nach Japan mit Drogen. Mhm. Und zwar mit Ecstasy, 780 Milligramm.
Ja.
Und ist dann, wie gesagt, verhaftet worden. Und ob er jetzt aber deswegen angeklagt wird oder schon angeklagt ist oder was da jetzt die Folgen sind, das ist bisher nicht bekannt. Also zumindest nicht der Öffentlichkeit. Und er ist auch nicht im Gefängnis oder so. Also er ist jetzt wieder daheim, aber das wird auf jeden Fall noch Folgen nach sich ziehen. Und ich glaube, wir hatten auch schon mal darüber geredet, ich weiß nicht, wie es im restlichen Asien ist, aber wir hatten ja mal darüber geredet, dass Südkorea so eine ganz krasse Drogenpolitik hat, wo sie eben auch wirklich ganz harsch mit Strafen und Gefängnisjahren und so weiter gegen Leute vorgehen, die eben Drogen nehmen oder und vertreiben oder sowieso schmuggeln sowieso. Und ich weiß nicht, wie es in den anderen asiatischen Ländern ist, aber ich denke, es wird wahrscheinlich ähnlich gehandhabt, oder?
Ja, denke ich auch. Ja.
Also ich kann mir halt vorstellen, dass in Japan halt so ein Drogenvergehen nicht unbedingt die leichteste Strafe nach sich zieht. Deswegen mal gucken. Also ja.
Wo hattest du denn die Info her, dass er wieder zurück ist? Das hatte ich jetzt aus dem Artikel gar nicht rausgelesen.
Naja, er ist auf jeden Fall nicht im Gefängnis und nicht verhaftet. Also ob er jetzt wieder zurück ist zu Hause, das stand nicht drin, das stimmt. Aber er ist definitiv nicht im Gefängnis. Also das konnte man rauslesen. Wo er dann jetzt aber statt, also ich meine, wenn er nicht im Gefängnis ist, ist er wohl daheim, oder? Wo soll er sonst sein?
In Japan. Vielleicht darf er auch das Land nicht verlassen, solange es läuft oder so. Ja, keine Ahnung.
Ja, das weiß ich nicht. Das müsste man vielleicht dann nochmal nachrecherchieren. Aber zumindest sitzt er nicht im Gefängnis. Also das ist, glaube ich, das Wichtigere an der Info. Und ja, also mal gucken. Aber okay. Ich weiß auch nicht. Also aber Ecstasy ist auch so eine, also natürlich ist es eine Droge, aber wenn man halt von Drogen spricht, mit denen man einreist, da denke ich halt eher an sowas wie Kokain oder so. Aber na gut, Ecstasy ist natürlich auch eine...
Ja, vor allem würde ich annehmen, dass man sich das auch in Japan selber irgendwo besorgen kann.
Ja, du, aber wenn du da keine Connections hast. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht.
Drogen in ein Land einreisen ist jedenfalls nie eine gute Idee.
Ja, also sowieso generell, das stimmt schon. Ich bin auch gerade überlegen, Ecstasy ist ja ich kenne die nur als so Ableckform, also in so Ableckform.
Nee, gibt auch Tabletten und so.
Ich wollte gerade sagen, gibt es die auch in anderer Form? Okay, in Tablettenform.
Ja.
Okay, ja. Dann haben wir...
Hilary Swank. Die am Flughafen vermeintlich von einem Fan fotografiert wurde.
Ja.
Und man weiß von Hilary Swank, dass sie das nicht besonders gerne mag, wenn sie in ihrem Privatleben quasi in der Öffentlichkeit fotografiert wird.
Also auch so heimlich quasi, also nicht nur, sondern...
ja, oder ja. Also generell, dass sie auch nicht gerne Fotos macht mit Leuten oder so, wenn sie sie drum bitten. Und ja, die ist jetzt beim Flughafen darauf aufmerksam geworden, dass... eine Frau sie vermeintlich fotografiert hat, aber die Frau hat das tatsächlich auf Instagram öffentlich gemacht und hat gesagt, dass sie das eben nicht gemacht hat, sondern dass sie mit ihren beiden Kindern am Flughafen war, dass sie gestresst war, dass ihr Mann irgendwie unterwegs war und sie auf die beiden Kinder aufpassen musste und dass sie außerdem gerade auf einem Trip ist mit ihren beiden Kindern und zwar so einem Make-A-Wish-Trip nach Disneyland. Also das heißt, ihre beiden Kinder sind chronisch erkrankt, einer degenerativen Muskelerkrankung, wenn ich das richtig verstanden habe. Die sind irgendwie 5 und 7 oder so. 4 und 7, genau. Und die wollte mit denen halt nach Disneyland fliegen. Sie hat zwar wahrgenommen, dass das Hilary Swank war, aber sie hat gesagt, dass sie dann auf ihrem Handy einfach irgendwie sich was angucken wollte, um sich zu entspannen.
Sie wollte ihren Mann anrufen. Sie wollte fragen, wo der ist. Damit er,
okay.
Also weil der war dann irgendwie weg und es war so, Hilfe. Ja.
Ja, und dann ist Hilary Swank halt irgendwie unhöflich geworden. Und dann hat sie erzählt, dass sie ihr zurückgesagt hat, dass sie das gar nicht gemacht hat. Ja, daraufhin hat sich dann Hilary Swank, als sie das über Instagram mitbekommen hat, weil die Frau eben darüber nochmal berichtet hat auf Instagram, sich persönlich in dem Instagram-Post noch drunter entschuldigt und versucht, die Wogen wieder zu glätten, ja.
Ja, und da sind halt mehrere Dinge stecken da drin. Also zum einen kann ich deutlich verstehen, Hilary Swank hat halt gesagt, sie ist mit ihren zwei kleinen Kindern unterwegs gewesen, 2 Jahre alt, Zwillinge. Und sie mag es natürlich selber nicht fotografiert zu werden, aber sie hat halt gedacht, dass die Frau halt heimlich ihre Kids fotografiert hat. Und da ist sie halt sofort ausgerastet. Und sie muss wohl sehr ausfallend und bitchig gewesen sein, muss man leider so sagen. Also sehr, 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 sehr unangenehm wirklich. Und die Frau war völlig vor den Kopf gestoßen, weil sie hat halt gesagt, ja, natürlich habe ich Hilary Swank erkannt. Und es war auch sozusagen meine erste Celebrity-Begegnung. Es war irgendwie schon cool. Aber ich habe halt wirklich das Telefon nur genommen, um meinen Mann dann anzurufen und nicht, um irgendwie heimlich Fotos zu machen. Und das ist halt einfach eine Misskommunikation gewesen. Und sie meinte, es ist halt schade, weil das war halt meine erste Celebrity-Begegnung und dann war das halt so doof. So. Mhm. Und dann hat sie halt, und das alles ist ja quasi schon schlimm genug. Und dann kam aber noch oben drauf, und ich meine, das kann natürlich Hilary Swank natürlich nicht wissen, dass sie halt auf diesem Make-A-Wish-Trip war mit ihren 2 chronisch erkrankten, schwerkranken Kindern. Und das kam dann sozusagen noch extra drauf. Also nach dem Motto, jetzt ist die schon so bitchig und dann auch noch eine Mutter mit 2 kranken Kindern. Weißt du, so halt so. Mhm. Naja, und ich glaube, also sagen wir so, wenn ich Hilary Swank wäre, ich hätte halt schon alleine deshalb ein schlechtes Gewissen, wenn ich lesen würde, dass ich mich getäuscht habe und eben da keine Bilder von meinen Kindern gemacht worden sind, sondern dass ich halt einfach die Frau so angefahren habe ohne Grund. Ja, also da hätte ich schon gedacht, oh scheiße, aber wenn dann noch oben drauf kommt, dass du dann noch eine Mutter angeschnauzt hast, die mit ihren 2, also ich sag mal, halbtot kranken Kindern unterwegs waren, ja, das ist dann natürlich noch schlimmer. Ja, ich meine, ich finde es anständig, dass sie sich entschuldigt hat. Auf der anderen Seite sollte man meinen, dass das eigentlich das Geringste ist, was man machen kann, wenn man sich getäuscht hat. Ja? Also da finde ich, sollte man nicht andere Maßstäbe an Hollywood-Star legen als ein anderer. Ein Hollywood-Star hat sich genauso zu entschuldigen und ich meine, das hat sie ja gemacht. Es ist halt natürlich, sieht nicht so gut aus für Hilary Swank, muss man da auch so aussagen. Also die gilt ja sowieso als schwierig. Und ja, und das, naja, das macht es nicht besser. Ich weiß nicht, was sagst du zu der ganzen Geschichte?
Also ich es tut mir sehr leid, wenn ich mich in Hilary Swanks Situation versetze. Es tut mir natürlich auch sehr leid, wenn ich mich in die Situation der Mutter versetze, aber quasi so daneben zu liegen und dann sowas erwidert zu bekommen, ich glaube, es dauert sehr lange, bis man sich davon wieder erholt, würde ich sagen.
Also es ist natürlich ist der Ruf erst ruiniert. Also es ist wirklich, ja. Also sagen wir mal so, ich habe immer schon gewusst, dass sie so schlecht gelaunt und sowas, weißt du, so halte. Ja, das verstehe
ja, nicht
ich
nur
halt,
von
was
der
viele
Rufschädigung,
denken.
Sondern ich würde wahrscheinlich nachts aufwachen und mich an diese Situation erinnern und mich zu Tode schämen, dass mir das passiert ist oder dass ich da irgendwie so falsch reagiert habe.
Ja, oder halt einfach so übertrieben reagiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, also ich meine, ich auch eine Hilary Swank, denke ich, reagiert so, weil sie Situationen gehabt hat, in denen es eben so war.
Ja, klar.
Aber das bedeutet trotzdem, aber das ist halt natürlich trotzdem jetzt doof gelaufen. Ich glaube aber, deswegen hat sie sich dann auch gleich entschuldigt. Das war so, aber was ich halt auch krass finde hier daran ist, sie hat sich dann, also sie ist dann in die DMs gegangen und hat sich halt privat dann per DM auf Instagram natürlich bei der Frau entschuldigt, weil die das ja auf Instagram auch eingestellt hatte. Und dann hat aber sie wohl noch die Frau gebeten, dass sie das bitte nicht öffentlich macht. Und das hat sie gemacht. Und das finde ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen arschig.
Also, dass sie das quasi eigentlich
also ich habe es so
wird,
verstanden,
das nicht
dass sie
die, dann
dass die Entschuldigung
gemacht.
Nicht öffentlich gemacht wird quasi. So hatte ich das verstanden. Weil sie hatte ja schon das Ereignis öffentlich gemacht.
Ja, genau.
Und dann hat aber Hilary Swank quasi privat über die DMs sich bei ihr entschuldigt und hat sie dann aber wohl gebeten, dass es nicht weiter in die Öffentlichkeit geht. Ich gehe also davon aus, sie meint damit auch die Entschuldigung. Und dann hat die Frau das aber doch gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob sie es gemacht hat, weil sie da auch einfach den Shitstorm quasi aufhalten wollte, der sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit entwickelt hat oder was auch immer. Aber das finde ich dann auch ehrlich gesagt von ihrer Seite aus nicht in Ordnung. Aber naja, gut. Also so war das. Es war so ein bisschen so, es war so in alle Richtungen, war so cringe, weißt du? Naja.
Ja, ich muss sagen, von dem, was die Frau geschrieben hat, musste ja auch enormen, ich glaube, der Franzose nennt das l'escalier d'esprit, esprit d'escalier. Sie muss extrem gut reagiert haben.
Ja.
Also das ist der Treppenwitz oder der Esprit d'escalier ist, wenn dir hinterher erst einfällt, was du in einer Begegnung hättest sagen können, so was der richtige Kommentar gewesen wäre. Ne?
Ja,
du bist in einer blöden Situation, du ärgerst dich, du gehst raus und im Treppenhaus fällt dir dann ein, fuck, ich hätte das und das sagen müssen.
Also Treppenwitz auf Deutsch sagt man dann doch was, okay. So heißt das
genau.
Also auf Französisch.
Genau. Und sie schildert ja dass sie da irgendwie quasi so einen Gegenschlag ausgeführt hat, indem sie dann irgendwie sich sofort erklärt und sagt, ich habe das nicht gemacht, ich habe dich nicht fotografiert, ich habe nur meinen Mann angerufen und überhaupt machst du hier eine Frau an, die mit ihren beiden kranken Kindern am Flughafen einen Make-A-Wish-Trip macht. So.
Mhm.
Und ich
also
finde,
sie hat sie natürlich auch ein bisschen geschämt, schon richtig.
Genau, also nee, ich finde, es klingt ein bisschen, als ob ihr alles Richtige zur richtigen Situation, zur richtigen Zeit eingefallen ist, um das irgendwie so zurückzusagen. Und das kenne ich aus meinem Alltag nicht. Also ich habe das häufiger, dass ja. mir dann hinterher einfällt, was ich hätte sagen müssen, aber in solchen Situationen vielleicht auch so ein bisschen baff ist oder so. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation vielleicht nicht ganz so, dass sie da nicht ganz so, wie heißt denn das?
Souverän.
Wenn man so spontan
souverän reagiert hat.
Souverän, ja. Genau. Dass sie vielleicht nicht ganz souverän reagiert hat, wie sie das dargestellt hat. Aber das ist natürlich eine Unterstellung. Das weiß ich nicht. Es klingt nur ja. irgendwie so perfekt irgendwie, dass ihr da als Entgegnung alles Richtige einfällt, sozusagen.
Ja. Na gut. Gut. Also das war eine kleine Geschichte. Dann haben wir, also ich erwähne es hier kurz, und zwar der Eurovision Song Contest ist ja einer meiner Lieblingsthemen und da rumort es gerade sehr kräftig, denn mehrere Länder haben ihre Teilnahme beim Eurovision Song Contest für 2026 abgesagt, weil Israel teilnimmt, aus Protest gegen die Politik eben in und von Israel. Und unter anderem haben jetzt schon abgesagt
Spanien, Irland, Slowenien, Niederlande und Island.
Ja,
Slowenien.
Danke dir. Ja. Und genau, also richtig. die haben alle quasi schon abgesagt. Und ja, und das wird schwierig.
Hab schon überlegt, ob man da noch Halbfinals braucht, wenn das so weitergeht.
Ja, ich will mal gucken. Also ich tue mich da sehr schwer mit einer Bewertung, aber grundsätzlich bin ich dagegen, dass Leute absagen. Ich meine, man kann niemanden zwingen, wenn einer nicht dabei sein will, dann will er nicht dabei sein, dann ist es okay. Aber ich bin halt einfach dagegen, das so zu politisieren alles. Der ESC ist definitiv nicht, also man will ja nicht, dass er politisch ist. Und natürlich ist er immer politisch. Aber er ist nicht so politisch. Also nicht so, wie es jetzt aktuell gerade läuft. Und ja, und deswegen, aber ich wollte es hier erwähnt haben, wenn ihr da mehr drüber wissen möchtet, auch die ganzen Diskussionen, die alle abgehen und so weiter, dann würde ich euch empfehlen, da eben zu weiterführenden Podcast zu, also entweder auf der ESC-Seite generell, auf der internationalen nachzuschauen. Ich glaube, Eurovision.com, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oder es gibt sogar auch Eurovision. Ich glaube, sogar wenn man DE eingibt, müsste man, glaube ich, da sogar auch drauf landen. Und ansonsten empfehle euch ich den ESC-Schnack, wo Christoph und Daniela miteinander quasi über den ESC schnacken oder aber auch Messi Cherie, das sind die österreichischen Kollegen, die oder beziehungsweise österreichisch plus eine Deutsche, die da auch über den ESC schnacken und darüber berichten. Also das sind so die zwei, die ich mir anhöre, aber es gibt natürlich da draußen noch ganz viele andere. Ja. Und da könnt ihr euch dann noch ein bisschen genauer einhören. Was noch interessant ist, das möchte ich noch erwähnen, es wird dieses Jahr national, also für Deutschland quasi, gibt es einen Wechsel an der Spitze. Also 30 Jahre lang hat ja der NDR quasi das in der Hand gehabt, das zu machen. Den
erfolgreich.
Nationalen Vorentscheid etc. Ja, wir hatten aber auch, also es war hoch und runter, aber es war nicht so, dass es komplett unerfolgreich die ganze Zeit war. Also wir hatten ja auch einen Gewinnerin zum Beispiel und ich finde, wir hatten auch ein paar gute Plätze, also so ist es nicht. Ja, auf
ich
jeden
wollte
Fall.
Nur...
Ja,
Mist
ich habe den
Chat
schon
ich
gehört.
Ich wollte nur Zwietracht sehen.
Ich habe den Chat schon gehört. Auf jeden Fall macht das jetzt aber ab diesem Jahr der SWR. Und der hat bekannt gegeben, dass eben am 28. Februar es das deutsche Finale geben wird. Zur Primetime im Ersten und dann natürlich später auch in der ARD-Mediathek. Und
in Stuttgart oder wo findet das dann statt?
Keine Ahnung.
Frag dich mich gerade, so, wo der SWR so sitzt. Wobei
nein,
der NDR
aber das wird
das
ja nicht,
ja
das wird ja da nicht gemacht. Ich nehme an, das wird in den Studios irgendwo, wahrscheinlich in Köln oder so. Oder wo ist denn?
Wir finden es dann raus. Ich meine, der NDR hat auch hier in Berlin irgendwie letztes Jahr, glaube ich, den Vorentscheid gemacht. War auch nicht in Hannover.
Auf jeden Fall wird es erstmal eine interne Auswahl an Musikern geben. Und dann gehen die eben in den Wettbewerb rein. Und ja, also...
Ja, das ist eine Sendung, ne? Genau.
Genau.
Finale
und wer da ein bisschen
sozusagen.
Mehr wissen möchte, kann ich verlinke zu dem Artikel. Und von da aus kann man sich natürlich dann noch weiterklicken, klar, logisch.
Ja. Ich finde es schade um Island, tatsächlich.
Ja, also ich ärgere mich halt einfach über die Länder, aber das ist eine andere Geschichte. So, dann haben wir eine andere Veranstaltung, die auch jedes Jahr stattfindet, nämlich immer am Anfang des Jahres, und zwar die Met Gala. Und in diesem Fall haben wir jetzt schon einige Infos zur neuen Met Gala 2026. Zum einen wissen wir, was für ein Thema es haben wird. Und zum anderen haben wir jetzt auch schon bekannt gegeben worden, wer die Celebrities sind, die quasi als Co-Chair, also als Gastgeberinnen fungieren werden. Und zwar sind das Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams, die als Gastgeberin fungieren werden. Hier auch interessant, das ist, glaube ich, der erste Auftritt von Beyoncé in, ich glaube, 19 Jahren oder so?
Nee, 10 Jahre. 10.
Ach ja, der erste Auftritt von Beyoncé nach 10 Jahren. Also die war 10 Jahre quasi mehr oder minder abwesend von der Met Gala und ist dann quasi jetzt wieder zurück als Gastgeberin, was ehrlich gesagt auch, also wenn man zurückkommt, dann mit einem Bang, oder?
Ja.
Ja. Und das Thema des der Met Gala 2026 oder das Motto wird sein Costume Art. Die Beziehung zwischen Kleidung und dem menschlichen Körper, und gezeigt werden in der Ausstellung dazu historische und zeitgenössische Stücke in den neuen Korn der Nast Galleries. Ja, Costume Art, finde ich, ist wirklich ein sehr breit gefächertes Motto. Da kann man also quasi sehr, sehr viel, kann man quasi alles zu tragen. Aber ich hoffe ja, weil es eben Kostüm ist, also so Bühne und so, dass wir halt ganz viele Sachen sehen werden, die super over the top und trashy sind. Also richtig schön Camp und over the top und ganz ausladend und mit viel Federn und viel Bling und viel Hüten und viel Perlen und viel Ketten und viel alles. Also das wäre meine Hoffnung. Aber ja, was stellst du dir vor? Ich meine, es kann auch absolut in eine komplett andere Richtung gehen. Es kann auch ins Historische gehen und was nicht alles. Also man
was
kann
ich
auch,
mir da vorstelle, ja, ist, dass es sehr an den ursprünglichen, sehr in den ursprünglichen Sinn oder Zweck des Costume Institute zurückgeht, ne? Also, dass nicht mehr die Mode so wichtig ist, sondern das Institute wurde ja gegründet ursprünglich als Archiv für Kostüme aus Theateraufführungen und so. Und das heißt, es geht ein bisschen weg in meiner Vorstellung von der Fashion und geht wieder so hin in Richtung Kostüm, also Kostüm.
Aber Kostüm kann ja, muss ja nicht over the top sein. Das kann ja auch sehr dezent und zurückgenommen sein, je nachdem, ja, was halt für ein Kostüm
aber
das ist.
Aber dass es eben von Fashion weggeht in die Richtung, ich stelle jemand anders dar, als ich eigentlich bin, oder ich gehöre
ja,
zu einer
Theateraufführung
oder so.
Tatsächlich, also du hast recht, wobei ich tatsächlich finde, dass der Übergang von Fashion zu Kostüm oder umgekehrt fließend ist. Also
genau,
gerade auch wenn man so überlegt, gerade auch so Rockstars oder so, wenn die zum Beispiel auch, was die auf der Bühne tragen und so, weißt du, also das ist ja quasi dann so ein Zwischending zwischen Kostüm und Fashion. Oft ist es ja auch so, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Tour denke von Beyoncé ja sowieso, aber jetzt gerade auch an die Tour von Taylor Swift, die hat ja auch Pieces irgendwie getragen von, ich weiß nicht, irgendwie Louis Vuitton und Versace und was nicht alles. Deswegen, ja, also das geht mittlerweile so ein bisschen Hand in Hand alles.
Klar, aber normalerweise würde ich sagen, schlägt das mehr in Richtung Fashion aus und dieses Jahr dann eben mehr in Richtung Kostüm. Was ich halt spannend finde, weil ich würde dann irgendwie an die Wurzeln des Instituts zurückgehen, so, wenn ich da auftreten würde, was ich nicht tue, weil mich niemand einlädt.
Ja. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass wohl den Vorsitz für die ganze Geschichte, die dann für diese Met Gala übernimmt, der Saint Laurent Designer Anthony Vaccarello oder Vaccarello und Zoe Kravitz, also die ist auch quasi dann dabei. Und ja, also ich bin gespannt.
Gibt es irgendwie noch so einen weitergefassten Kreis, ne, von so
ja,
ein bisschen die 12 Feen, die eingeladen werden oder so.
Du hast recht, ja.
Die dann noch so Chaperones oder zuständig sind irgendwie. Das
und genau, also wir wissen auch einige von davon schon, wer ist denn dann noch quasi auf der erweiterten Liste drauf?
Oh, wir haben noch Sam Smith, das finde ich spannend, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Blackpink Star, Lisa. Und ja, und natürlich Anna Wintour, die haben wir noch nicht erwähnt, ne?
Ja, ja, genau. Ja, die ist ja sowieso, beziehungsweise eigentlich
die
ja,
hat ja jetzt, auch
jetzt
Zeit,
offiziell
weil sie
ihre Nachfolgerin,
so
Chloe Mall. Also natürlich ist Wintour dabei, aber eigentlich ist die offizielle.
Das muss ja auch die Hölle sein.
Ja, eigentlich ist die offizielle Gastgeberin dann jetzt eigentlich Chloe Mall und nicht mehr Anna Wintour, aber ja.
Stell mir vor, also ich meine, Wir haben ja mal so eine Doku gesehen, wie Anna Wintour dieses Ding plant. Möchtest du Chloe Mal sein, dieses Jahr das erste
Nein.
Mal diese Party planen? Und dann ist Anna Wintour noch dabei?
Ich glaube, Anna Wintour gibt das in der ich aus der Hand. Ich bin sicher, dass sie im Hintergrund da
eben.
Quasi noch alle Fäden zieht. Zumindest ja. Jetzt noch.
Es macht bestimmt keinen Spaß, dagegen anzuarbeiten.
Ja, aber ich glaube, ihre Funktion als... Also ich weiß gar nicht, ob sie sich dann vielleicht auch so irgendwie geeinigt haben, dass Anna Wintour im Grunde, also die hat ja, also die hat zwar die Funktion über die, als die, also Editorin in Chief von Vogue, hat sie ja die Funktion der Gastgeberin gehabt, aber es gibt ja dann noch andere Teile von auch, also der Met und so weiter, die da ja entsprechend in der Organisation so beteiligt sind. Also ich glaube, Anna Wintour, ist sie nicht auch irgendwie Vorsitzende der, ich weiß nicht, der Met-Freunde-Gala oder der Met-Freunde oder so? Also dass sie da irgendwie dann noch, weißt du, in die...
Von
in
dem
die,
Spendenverein,
ja,
ne?
Genau, irgend sowas. Ja. Also dass sie da vielleicht noch deshalb involviert ist. Also dass sie quasi die Planung eigentlich gar nicht aus der Hand gibt, sondern dass da nur offiziell die Gastgeberinnenrolle wechselt, aber sie eigentlich im Hintergrund immer noch plant. So könnte ich mir das vorstellen, aber ich weiß
auf
es nicht.
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also da erhoffe ich von dem Thema erhoffe ich mir wirklich einiges. Also mal gucken. Ja, und mit den Hostess, ja, bin ich auch soweit zufrieden. Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen random an alles. Aber ja, ich meine, du hast halt natürlich, klar, du hast halt Sport abgedeckt mit Venus Williams, du hast Musik abgedeckt mit Nicole, mit Beyoncé und du hast Schauspiel abgedeckt mit Nicole Kidman. Also sozusagen der Drei-Faktor von Bühnenauftritt oder Öffentlichkeitsauftritt. Also ich verstehe das auch schon. Und es ist auch relativ divers, also finde ich eigentlich ganz gut. Ja.
Ja.
Wunderbar. Das ist das, was wir wissen über die Met Gala und ansonsten werden wir natürlich berichten.
In 5 Monaten.
Genau. Dann haben wir eine sehr niedliche Geschichte. Und ich dachte, die atmet so viel Weihnachtsgutheit.
Spirit.
Die brauchen mich einfach in dieser Folge, genau. Ja, also Ricky Lake, bekannte eigentlich Musical-Darstellerin, also im Original Hairspray-Film hat sie eben die Hauptrolle gespielt und hat dann aber später tatsächlich noch eine in Anführungszeichen zweite Karriere gemacht als Talkshow-Host. Also hatte so eine klassische Tagestalkshow und sie war, wie viele andere auch, dieses Jahr betroffen von den Feuern in L.A. Und da ist ihr komplettes Haus niedergebrannt mit allem, was drin war. Das heißt, alle persönlichen Gegenstände, alle Fotos, alle Tonbandaufnahmen, also alles, alles, alles weg. So. Gott sei Dank sind alle da auch heil, also mit ihrem Leben und so weiter rausgekommen. Aber die persönlichen Dinge waren halt alle weg. Und das ist, glaube ich, auch was einem besonders wehtut, wenn es so brennt. Natürlich ist das alles eine finanzielle Geschichte und die Kleider sind weg und die Schuhe und was. Aber ich glaube, am schlimmsten ist es, dass einfach deine ganzen persönlichen Sachen alle weg sind. Also die Fotos und die Alben und die Musik und die Bilder und alles und der Schmuck und also alles, wo auch so ein emotionaler Wert dran hängt, weißt du?
Ja.
Und so war das auch bei ihr. Und jetzt gab es eine sehr schöne Geschichte. Eine von diesen Geschichten, ich weiß, so nach dem Motto, meine Mutter hat ihren Rehring vor 30 Jahren am Strand verloren und jetzt 30 Jahre später hat ihn zufällig ein Teenager beim, ich weiß nicht, Sandburgen bauen gefunden und der hat es tatsächlich zurück zu meiner Mutter geschafft, weil so eine Story ist das. Und zwar war eine Frau, eine Künstlerin, war unterwegs auf einem Flohmarkt und hat dort alte Fotos gekauft, so eine Kiste wirklich voll mit verschiedenen alten Fotos und das macht sie immer, weil sie meinte, sie lässt sich gerne von diesen alten Fotos inspirieren und zeichnet dann auch oft anhand dieser Fotos eben Bilder und so weiter. Und diesmal waren in der Kiste verschiedene Bilder drin und unter anderem eben auch Bilder von einer jungen Frau zusammen mit ihrem kleinen Sohn und teilweise auch mit ihrem Mann, die eigentlich sehr, sehr sympathisch aussah, wo sie dachte, ach, die ist doch eine schöne Inspiration, da kann ich auch schön zeichnen, aber irgendwie kommt die mir bekannt vor. Und dann, nachdem sie etwas länger darüber nachgedacht und sich die Fotos nochmal genauer angeschaut hat, kam sie drauf, Mensch, das könnte Ricky Lake sein, aber halt natürlich in jung, ja. Und dann hat sie das gesehen, dann hat sie auf Instagram eingegeben und hat gesagt, hier, ich habe auf dem Flohmarkt Fotos gekauft, da sind Fotos von Ricky Lake dabei, hat jemand von euch irgendwie die Möglichkeit, sie zu kontaktieren oder Kontakt herzustellen? Und Ricky Lake hat es dann wohl gesehen, also es ist ihr irgendwie zugetragen worden und hat dann über ihren eigenen Instagram-Account entsprechend reagiert und hat sich gemeldet. Und es stellte sich heraus, dass es eben wirklich Fotos gewesen sind, die sie wohl ursprünglich mal einer guten Bekannten geschickt hat, ich glaube in den 90ern, als Dankeschön, weil in der Kiste lag auch ein alter Briefumschlag mit einer Adresse von Ricky Lake als Absender von ihrer alten Adresse, als sie damals in New York gelebt hat. und mit der Adresse des Empfängers. Und dadurch lässt sich das eben nachvollziehen, dass das wohl damals Dankeschön-Fotos an eine Freundin war, die sie halt verschickt hatte. Und die sind dann, wie auch immer, von dieser Freundin dann irgendwie dann da jetzt auf dem Flohmarkt gelandet. Wahrscheinlich, weil die im Nachlass der Freundin gewesen sind oder wie auch immer. Und auf jeden Fall hat Ricky Lake aber gesagt, die hat sich dann mit ihr auch in Verbindung gesetzt. Und es gab einen Instagram-Call, wo sie auch live miteinander zugeschaltet, also war quasi. Und die war so gerührt und hat sich so gefreut. Sie meinte, das sind Bilder von meinem ältesten Sohn. Der ist mittlerweile 24. Und auf dem Bild war der so anderthalb Jahre alt.
Mhm.
Und sie meinte, der wird sich wahnsinnig freuen. Also, und dass es da jetzt quasi noch Bilder gibt, weil sie meinte, natürlich war das für die ganze Familie schwer, einfach persönliche Dinge zu verlieren, aber vor allem ihre Kinder hat sie gesagt, haben es sehr schwer genommen, dass halt einfach gar nichts mehr da war, keine Babybilder mehr, gar nichts mehr, ja. Und sie meinte, deswegen wird sich ihr Sohn da wahrscheinlich sehr drüber freuen. Und sie freut sich halt absolut sehr darüber und hat halt quasi auch fast geweint in diesem Videocall. Ich so, oh mein Gott, wenn du jetzt anfängst zu weinen, fange ich auch an zu weinen. Weißt du, es war wirklich schön. Es war ganz viel Monolog, entschuldige, aber es war einfach eine schöne Geschichte.
Ja, das stimmt. Sehr süß. Bisschen gruselig, aber auch, dass irgendwie Celebrity-Fotos einfach irgendwo verkauft werden. Ja. Offensichtlich hat der Besitzer das ja auch nicht so richtig gewusst, wenn er nur $20 genommen hat für die Kiste mit Fotos.
Nee, also ich weiß auch nicht, ob ich sie erkannt hätte auf den Fotos. Also ich meine, ich weiß ja, dass es Ricky Lake ist, aber es ist schon auch, man sieht auch, dass es 24 Jahre her ist. Weil also weißt du, es könnte auch irgendwie eine random 90er-Jahre-Person sein. Ja, also ich weiß nicht genau, es wird, glaube ich, nicht genau gesagt in dem Artikel, aber es wird davon geredet, dass das im Nachlass wohl von jemandem gewesen ist und deshalb ist es auf dem Flohmarkt gelandet. Ich vermute, dass wahrscheinlich die Freundin, an die Bilder ursprünglich geschickt worden ist, verstorben ist. Weil sonst würde man ja nicht von Nachlass reden, weißt du? Aber das wird nur hier in einem Wort eben erwähnt, deswegen so hatte ich das dann interpretiert. Ja, aber also schön einfach. Sie meinte, also Ricky Lake meinte halt auch einfach, gerade in diesem Jahr, wo halt einfach so viel passiert ist und wo sie einfach auch so viel emotional durchgemacht haben, ist das irgendwie wie so ein Geschenk von Gott, so. Also nochmal so, einfach so ein schöner Abschluss von einem scheiß Jahr, so. Ja, und auch etwas, womit sie halt gar nicht gerechnet hatten. Also sie haben halt echt gedacht, es ist komplett für immer alles weg.
Mhm.
Ja, also das, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schön. Das fand ich irgendwie sehr, sehr, also eine sehr heilende Geschichte.
Herzerwärmend hat sie es, glaube ich, genannt.
Ich hatte noch eine herzerwärmende kurze Episode, wo du vielleicht die Augen verdrehst, ich weiß es nicht. Es geht um Jennifer Garner. Was war
da
genau?
Ja, da habe ich hart die Augen verdreht.
Ja, das habe ich mir gedacht, weil eigentlich ist es ein Reklamevideo, aber ich fand es trotzdem schön. Also ja, dann erzähl mal aus deiner sarkastischeren Perspektive.
Also Jennifer
Garner. Ich glaube
Garner,
nicht, dass es erlogen und erstunken ist.
Ich sag dir gleich, warum ich das denke. Jennifer Garner hat... Also die hat erstmal einen Instagram-Account und da postet sie immer so kleine Videos, wo sie so tut, als hätte sie eine Kochshow. Das finde ich ziemlich süß. Und
wir wissen auch, dass sie damit Kohle verdient. Das ist auch kein Geheimnis.
Genau, und in diesen Videos zeigt sie dann, ist das immer KitchenAid? Aber da macht sie auf jeden Fall Werbung
für KitchenAid. Das heißt, sie ist aber schon seit 2000, ich glaube 22. Also schon, da ist sie irgendwie, hat sie einen Vertrag mit KitchenAid, genau. Und da macht sie auch kein Geheimnis draus, das weiß man. Also deswegen finde ich es auch nicht schlimm.
Nee, das ist ja auch erstmal nicht verwerflich. Aber ja, da macht sie diese kleinen Videos und dann hat KitchenAid ihr angeboten, ihr einen Set zur Verfügung zu stellen, damit sie da mal eine richtige Kochshow aufnehmen kann, so hatte ich das verstanden. Und da ist sie mit ihrer Mutter hin. Und als sie dann auf das Set kamen, also dabei werden sie gefilmt, es gibt halt so ein YouTube-Video dazu, wie sie da an das Set kommen, stellt sich dann raus, dass das nicht irgendeine Küche ist, die sie da für sie zur Verfügung stellen als Showküche, sondern dass sie exakt ihre Küche, in der sie in den 80ern groß geworden ist, in der Familie mit ihrer Mutter, dass sie exakt diese Küche nachgebaut haben. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, nach den Maßgaben der Mutter. Also die Mutter war da, glaube ich, eingeweiht, wenn ich das richtig kapiert habe.
Oh, das habe ich nämlich nicht verstanden, woher sie die Angaben hatten.
Das ist auch genau der Punkt, den ich halt so ein bisschen komisch und wischiwaschi finde. Weil wo sie reingehen, sagt sie erst noch, ja, wir gehen jetzt rein und wir haben keine Ahnung, was uns hier erwartet. Was man auch nur sagt, wenn man weiß, dass man gleich überrascht wird. Und dann kommen sie rein und dann ist Jennifer Garner halt extrem gerührt, dass das jetzt die Küche aus ihrer Kindheit ist und wünscht sich dann irgendwie auch, dass ihre Schwestern irgendwie dabei sein könnten. Und dann dankt sie kurz ihrer Mutter. Und daraus habe ich irgendwie nachvollzogen oder geschlussfolgert oder gesleuthed oder wie auch immer, da irgendwie involviert war und dass die das wusste und dass sie das nach deren Maßgaben quasi diese Küche gebaut haben, um Jennifer Garner, die ja nun die berühmte Person ist von den Zweien, irgendwie zu überraschen. So hatte ich mir das erklärt.
Also ich hatte das so verstanden, dass es mal, also ich habe mir das so erklärt, dass es mal im Gespräch wohl gewesen ist und dass sie deshalb die Angaben an die Redaktion gemacht hat, dass sie aber nicht wusste, dass das genau dieses Projekt ist, das jetzt durchgesetzt wird. Also nach dem Motto, randomly mal nach dem Motto, vielleicht machen wir nächstes Jahr mal eine Show, wo wir die Küche nachbauen oder so, weißt du, so. Aber es kann auch sein, dass es so war, wie du gesagt hast. Es wird halt einfach nicht erklärt. Ja. Und das Problem ist, die Mutter ist halt einfach auch, glaube ich, eine sehr trockene Persönlichkeit insgesamt. Ja. Sodass
die
es auch ganz
so
schwer ist zu sehen, genau. Sodass es ganz schwierig ist zu sehen, ist sie jetzt einfach nur so trocken wie immer? Oder wusste sie halt einfach Bescheid, ja. Aber warum ich das so schön fand, muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass Jennifer Garner wirklich überrascht war. Also das nehme ich hier ab. Ich glaube nicht, dass das gelogen war.
Nein, das war auf jeden Fall so. Aber es gibt so einen Punkt, an dem sie dann so super gerührt ist und ihrer Mutter dankt. Und dann guckt sie rüber und dann sagt sie, oh, so einen Standmixer wollte ich immer haben.
Ja, und das ist natürlich,
Küche
ja, genau. Und das ist
und
natürlich, in dem
halt
Moment
rüber,
ist es dann KitchenAid, das ist schon klar.
Und, genau, und stellt dann die KitchenAid vor und schwärmt dann von der Farbe und da habe ich dann halt ausgemacht.
Na,
und
aber,
dachte, okay,
nein, aber es war so. Nein, aber sie erklärt
es
dann auch, weil sie sagt dann nämlich, sie sagt dann nämlich, wir hatten früher, ich wollte immer eine KitchenAid haben, aber wir hatten immer nur den Handmixer.
Als Kind.
Und,
ja.
Aber der Handmixer war auch von KitchenAid. Also deswegen, sie hat gesagt, wir hatten immer nur den KitchenAid-Handmixer, aber ich wollte immer den Standmixer. Und hätte ich einen Standmixer kriegen können, wäre der in Gelb doch perfekt gewesen. Und mir ist schon klar, dass es dann in dem Moment natürlich dann wieder in die Werbung reingeht. Ich nehme mir aber ab, dass sie als Kind immer einen Standmixer wollte. Also das glaube ich schon. Wenn man die ganze Zeit nur so einen scheiß Handmixer hat, ich verstehe das, ja. Naja, aber nicht, dass
der war natürlich nicht scheiße, weil der ja auch schon
von
KitchenAid
war, natürlich. Aber du weißt, was ich meine. Also ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen. Man, es gibt doch auch als Kind, es gibt doch auch so diese ganzen...
Ich weiß, dass mein Vater eine KitchenAid hat und mich niemals daran gelassen hätte als Kind.
Es gibt doch diese Anekdoten, aber die kenne ich nur aus USA, weil sowas gab es in Deutschland, glaube ich, nicht. Aber ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Es gibt doch immer diese Anekdoten von Frauen, die gleiche Generation, so wie Jennifer Garner, die dann sich so einen kleinen Mini-Ofen gewünscht haben. Es gab so einen Mini-Ofen, wo man wirklich so richtige Dinge und so drinnen machen konnte. Mhm. Und ich glaube, das ist quasi die gleiche Story hier, nur mit einem Handmixer versus einem Standmixer.
Meinst du, es gab die KitchenAid auch in klein, in so einer Kindergröße?
Ja, da bin ich mir sicher, aber das meinte ich aber nicht. Ich meinte jetzt nur, dass es aber die gleiche Art von Befindlichkeit ist. Also man wünscht sich unbedingt so einen Ofen, man wünscht sich unbedingt so einen Mixer, weißt du? Also ich finde, so unrealistisch ist es jetzt nicht, aber... Warum ich das eigentlich so niedlich fand als Geschichte ist, dass, weil Jennifer Garner so gerührt war und sie meinte, ich habe das Gefühl, wenn ich die Tür da jetzt aufmache, dann ist da irgendwie das Wohnzimmer und Papa kommt von der Arbeit und so. Und ich konnte das so nachvollziehen, weil ich mir halt auch überlegt habe, also die waren auch wirklich gut im Nachbau. Also nicht nur die ganzen Armaturen
aus, ja,
und die Küchen und so weiter, sondern vor allen Dingen auch so Details wie
die
zum Beispiel
Deko.
Die Tapete. Ja, aber auch die Tapete und sowas, ja. Und ich glaube, Tapete ist auch das, was mich so ein bisschen schlagartig ad hoc zurückversetzen würde, wahrscheinlich in meine frühe
Auf
Kindheit, wenn ich sowas sehe. Und ich habe mir halt vorgestellt, wie das für mich wäre, wenn ich halt in den Raum reinkomme und dann ist das plötzlich genauso wie zu der Zeit, als ich 8 oder 9 oder 10 war, und da wäre ich auch emotional total angegriffen. Also ich wäre dann auch so, oh mein Gott, wo sind die nächsten Taschentücher? Und ich konnte das so gut nachvollziehen. Und deswegen habe ich das hier mit reingenommen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie finde ich das schön. Ja, und habe mir halt auch überlegt, wie das ist, wenn ich das halt wäre.
Ja. Ich fand's halt zu cringe. Also
okay.
ich habe der Werbeteil, den habe ich nicht überstanden. Da musste ich ausschalten.
Also mir ging's in erster Linie tatsächlich um das, oh mein Gott, guck dir diese Küche an, das ist wie damals.
Ja, das war auch
damals.
Ein cooler Moment.
Ja. Und da wir gerade bei Küche sind, wir hatten auch eine sehr lustige Küchengeschichte diese Woche, die sich um Elton John drehte. Und also manchmal ist das Internet echt. Also Elton John hat Anfang, ich glaube Ende November muss es gewesen sein, hat er ein Video gemacht, in der er quasi sich selber und die Weihnachtsmusik an sich und seinen Song Step into Christmas eben so ein bisschen veräppelt hat. Er hat nämlich ein Video gemacht, wo er in seiner Küche war oder in seinem Haus, und aber in seiner Küche, und hat dann in der Küche verschiedene Schranktüren aufgemacht. Also die Schranktür von dem normalen Schrank, wo sonst die Gläser drinstehen, und die Tür vom Ofen und die Tür vom Kühlschrank. Und immer wenn er eine dieser Türen geöffnet hat, kam ihm halt der Song Step into Christmas entgegen. Und dann hat er dann die Tür schnell wieder zugemacht, dann war der Song wieder quasi verstummt. Und so hat er sich halt lustig gemacht, so nach dem Motto, oh mein Gott, wir haben noch nicht mal Dezember und es ist schon überall Step into Christmas, so, ja. Und also man kann ihm quasi nicht entkommen, und wer von euch ist jetzt quasi bereit für Weihnachtsmusik, so. Und dann hat das quasi veräppelt,
aber... sehr lustig und schon so eine leichte Persiflage auf Mariah Carey fast, finde ich.
Also ich finde, es ist ganz clever, weil es ist witzig und es ist für die Leute, die grumpy sind und sagen, ich hasse Weihnachtsmusik schon im November, aber es ist auch für die Leute, die Weihnachtsmusik im November geil finden. Also es ist irgendwie für beide irgendwie lustig. So.
Ja, und er featuret seinen eigenen Song von 1974. Ich, also es ist noch nicht mal irgendwie ein neuer Song oder
ja,
so, sondern
es ist
so ein
großartig.
Richtiger Reach in die Vergangenheit. Ja.
So, und statt dann auf dieses Video an sich zu reagieren, habt die Fanbevölkerung da draußen 780.000 Shitstorm-Kommentare darüber geschrieben, dass angeblich der Ofen von Elton John doch so dreckig sei. Jetzt muss man dazu sagen, er hat kurz die Ofentür geöffnet, dann kam ja dann seine Musik daraus und dann hat er den wieder geschlossen. Und man hat vielleicht, man sieht diese Ofentür von innen vielleicht für eine Sekunde. Und
maximal.
Ja, auf der Innenseite kann man sehen, dass da so Kalkschieren sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr vielleicht, wenn ihr was im Ofen hattet, was ein bisschen Feuchtigkeit hatte, dann schlägt es sich oft auf die Ofentür von innen. Und wenn man das dann nicht abwischt, wenn es wieder kalt wird, dann zieht das halt so Kalkschieren. Dann sieht das so aus, als wäre da so Wasser langgelaufen auf der Innenseite. So, das ist in dem Sinne kein Dreck. Ja, aber das sieht natürlich auch nicht gut aus. Und das war genau das, was man auf dieser Ofentür gesehen hat. Ja, ich fand also nicht, dass das war jetzt nicht so, dass sein Ofen super dreckig war oder so. Also, oder vielleicht bin ich einfach nur, also vielleicht putze ich meinen Ofen auch nicht genug. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass es so ausgesehen hätte, als sei es super dreckig gewesen.
Nee, es war, also... ich bin wahrscheinlich auch kein Maßstab, aber es war wirklich sehr regulär.
Es war völlig normal, ja. Naja, und auf jeden Fall...
vielleicht im Vergleich zu dem Rest der Blitzsau-Küche.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall hat er dann jetzt aber ein Video eingestellt, in dem er ihm geschrieben hat, Leute, ich habe mit vielen Reaktionen gerechnet auf das Video, aber nicht mit denen, dass ihr alle euch darüber beschwert, dass meine Küche so dreckig sei. Und ich möchte hier nochmal sagen, ich bin definitiv nicht dreckig, und ich finde aber noch so lustig, er macht da noch so ein Wortspiel, so nach dem Motto, also dirty, also my oven isn't dirty, I'm not dirty, it's nothing in this house that's dirty. Und ich dachte so, oh mein Gott, Elton, ich bin mir sicher, in deinem Haus gibt es einiges, was dirty ist, aber natürlich nicht dein Ofen. So, nichtsdestotrotz hat er dann also zum Putztuch gegriffen mit sehr, ja...
extravaganten?
Ja, extravaganten
flamboyanten.
Genau,
sogar.
Extravaganten
Putzhandschuhen.
In Pink mit rotem Fellpuschel Rand und, was ist das obendrauf, so goldene, so gelb-rote Perlen, oder?
Ja,
so Blumenmusterperlen.
Genau, noch so
irgendwie.
Eine Verzierung.
Und dann nimmt er einen pinken Lappen und sprüht einmal von innen auf die Innenfläche seiner Ofentür und dann wischt er einmal die Ofentür ab. Da sieht man übrigens auch beim Öffnen des Ofens, dass der Rest des Ofens blitzeblank ist. Wobei ich ganz ehrlich, wenn ich Elton John wäre, ich auf jeden Fall meinen Ofen erstmal geputzt hätte, bevor ich ihn filme, dass ich ihn putze. Nichtsdestotrotz, wir sind uns hundertprozentig ja alle einig, dass Elton John in seinem Leben wahrscheinlich noch nie was geputzt hat, außer jetzt das erste Mal diese Ofentür. Aber es ist halt einfach wunderbar. Es fehlt eigentlich nur, dass er am Ende noch sowas gesagt hätte wie fuck you. Also er hat die Augen einmal wirklich deutlich verdreht. Ja, so. Also ganz ehrlich, das
und
Ganze
natürlich,
hat so viel... so
spielt
viel...
das Lied auch wieder, als er die Ofentür
natürlich.
Aufmacht. Das ist so witzig.
Das,
und er
das?
Beeilt sich dann extra schnell mit Putzen, damit er sie schnell
genau.
wieder zumachen kann.
Es ist halt einfach alles super witzig. Und er dann noch in seinem Trainingsanzug, der hat ja so verschiedene Trainingsanzüge. Also ich finde, es ist halt einfach alles geil. Diese Handschuhe sind halt absolut Elton John.
Die sind super drüber.
dann will der uns auch noch erzählen, dass er regelmäßig putzt, ist gut. Dann noch dieses Wortspiel von wegen, there's nothing dirty in this house, ja. Also ich meine, der Mann hat auch sein Leben, also jetzt mittlerweile ist er ja zahm, aber der hat auch ordentlich gepartyt und gefeiert. Also ich bin mir sicher, da ist einiges dirty jetzt abgegangen in diesem Haus. Unabhängig davon, dass wahrscheinlich mittlerweile auch, ich denke, diverse andere dirty Sachen wahrscheinlich in diesem Haus vorhanden sind. Aber, ja, und dann aber auch so dieses Augenverdrehen, so nach dem Motto, ihr habt doch alle den Arsch offen, weißt du, so. Und also, ja, ich weiß nicht, ich bin halt einfach, ich, also, dieses absolut ironisch-bitchige, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ach ja, also sehr schön. Ich habe mich sehr amüsiert.
Ja, das ist eine sehr lustige, kleine, selbstironische Geschichte auf jeden Fall.
Ja. Und dieses Jahr, diese Woche hatten wir sowieso den ein oder anderen Star, der mit Dingen um die Ecke kam. Also Elton John mit seiner Küche und Cher mit einer vermeintlichen Hochzeit. What the fuck, was ist denn das?
Das ist unser dieswöchiger Beitrag aus der Kategorie Good for Her, würde ich sagen.
Ja.
Wir haben da jetzt eine Rubrik draus gemacht, glaube ich. Cher 79.
Was ist Good for Her?
Heiratet voraussichtlich ihren Freund, mit dem sie seit 3 Jahren zusammen ist, der Alexander Edwards heißt und 39 ist, also 40 Jahre jünger als sie. Und sie wartet bis nächstes Jahr zu ihrem 80. Geburtstag, wenn sie nämlich genau doppelt so alt ist wie er, und dann heiraten die beiden.
Also sie hat vor, noch ein drittes Mal angeblich.
Ich weiß nicht, ob da, ob, genau, also es ist Zufall.
Will sie doch, also ihr nahestehende Quellen, so,
genau.
Sagen, sie möchte und, mit 80 ihn heiraten.
Und ihr Plan ist nicht zu heiraten, weil sie dann genau doppelt so alt ist wie er. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
Ja, aber ja. Ich denke, dass innerlich wird sie sich da auch rein abkitzeln. Also so wie ich Cher einschätze, ja. Und sie hat ja auch ganz schön viel Kritik einstecken müssen, weil ja jetzt schon einfach so ein wahnsinnig großer Altersunterschied zwischen den beiden ist. Und die hat mir auch kurz mal zwischendurch Schluss gemacht. Also und dann waren sie plötzlich wieder zusammen. Also da gab es zwischendurch auch mal eine kurze Krise. Aber seit 2 Jahren ist da eigentlich, ich sag mal, Ruhe im Schacht. Also man hört und sieht nichts, außer dass es immer mal wieder zwischendrin heißt, sie sind noch zusammen. Also scheint es ja doch auch ganz gut zu funktionieren. Und ja, also meine Güte, ganz ehrlich, wenn ihr mit 80 nochmal heiratet, dann würde ich das hart feiern, ihr aber auch gleichzeitig sagen, mach ein Prenup. Scheiß auf die Liebe, Prenup sofort. Also als erstes, ja. Weil gerade bei Cher ist einiges zu holen, denke ich mal. Ja, okay.
Ein kleines Detail fand ich noch sehr schön. Ihre letzte Ehe hielt nämlich bis zur Scheidung im Jahr 1979. Und damit ist ihre letzte Ehe länger her als die Geburt ihres dritten Mannes, jetzt geplanten dritten Mannes.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das ist schon, ja. Also ich sag mal so, sie hat es eigentlich nicht mehr nötig, mit 80 zu heiraten, aber wenn sie es nochmal unbedingt will, ist gut.
Ja,
also ich wäre eigentlich nach 2 Ehen durch, aber okay.
Sie
ich
hatte
fand's
ja
einfach
auch
lustig.
Durchaus komplizierte Ehen und ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie in dieser Ehe dann auf jeden Fall macht, was sie will. Das
ja.
macht den Eindruck.
Ja, ja. Gut, wunderbar. Also das war eine überraschende Nachricht diese Woche, wo ich zwischendurch auch dachte, als ich es gelesen habe, oh Moment, ist das eine echte Überschrift? Oder will mich hier wieder nur irgendjemand zu irgendwelchen komischen Seitenartikeln leiten? Nee, stimmte. So, dann haben wir eine Verlobung. Und zwar Zoe Deutsch hat sich verlobt, aber schon vor 3 Monaten. Und jetzt erst ist es bekannt geworden.
Gemacht worden?
Ja, genau. Von ihr selber auf Instagram. Und Zoe Deutsch ist eine amerikanische Schauspielerin, die man zum Beispiel kennen könnte aus der Netflix-Serie Nouvelle Vague. Oder? Ich glaube, so heißt die. Ja, genau.
Ich kenne nur die Band Nouvelle Vague. Nee, die Band heißt Nouvelle Vague. Nee, die Nouvelle Vague war eine
Also auf jeden
Kunstform.
Fall hat sie in Zombieland gespielt. Daher kenne ich sie. Und ja, und das ein oder andere, den ein oder anderen Film hat sie auch gemacht. Lass mich mal gucken, was sie noch so gemacht hat. Warte. Ja, diverse Nebenrollen in den Klassikern, wie immer. CIS, NCIS, Criminal Minds, Vampire Academy, also so dieser ganze Krams. Dann bisschen Disney. Ja, das ist so ein bisschen, ja. Also Nouvelle Vague ist gar keine Serie, sondern ein Film.
Mhm.
Okay. Naja, also sie ist auf jeden Fall Film- und Fernsehschauspielerin.
Sie sieht auch ein bisschen so aus, als würde sie modeln.
Du.
Vom Insta-Account
Das
her.
würde mich nicht wundern. Also, es ist ja heute sozusagen mehr oder minder alles. Auf jeden Fall hat sie jetzt ihren Freund geheiratet, Jimmy, mit dem sie jetzt schon auch länger zusammen ist. Und vor 3 Monaten haben sie sich verlobt. Und dann hat sie jetzt Fotos eingestellt auf Instagram, wo sie mit ihrem Freund am Strand ist und man halt den Ring sieht, den sie sehr deutlich und sehr groß am Finger trägt. Und ja, auch so ein ganz, wirklich ganz klassischer Verlobungsring mit einem riesigen Stein und einer kleinen Ringschiene. Ich persönlich finde den Stein zu groß, aber das ist natürlich alles Geschmackssache.
Ja, und eine Sache des Geldes auch.
Natürlich. Das setze ich voraus. Aber das war eben eine Verlobung, die jetzt, die passiert ist. Und dann habe ich Babys. Genau, weil Hochzeitskategorie ist ja quasi schon mit Cher abgedeckt, auch wenn sie keine Hochzeit hatte, sondern nur eine
Zukünftige
angekündigt
Hochzeiten.
hatte, genau. Und zwar haben wir Justin Theroux, der zum ersten Mal Vater wird, der Ex von Jennifer Aniston und selbst auch, also ich kenne ihn halt nur als Ex von, aber er ist natürlich selbst auch Schauspieler, glaube ich, oder? Und hat ja geheiratet, war erst verlobt, dann sich verheiratet. Da haben wir aber beides auch berichtet. Und dann waren die ja plötzlich schwanger, beziehungsweise jetzt sind sie, naja, plötzlich ist gut, jetzt sind sie dann halt schwanger. Und zwar seine Frau, ja, bekommt dann mit ihm zusammen das erste Kind, das gemeinsame. Und soweit geht es aber allen gut. Und ja, und dann warten wir mal ab jetzt, bis es dann
Genau.
quasi da ist. Dann haben wir
Rebel
Rebel Wilson.
Wilson.
Genau, ich sage, ich habe jetzt geschrieben, sie wird zum zweiten Mal Mutter. Das stimmt zwar, aber diejenige, die schwanger ist gerade von den beiden, ist ihre Frau. Weil sie ist
Genau.
ja in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und die beiden sind verheiratet und haben schon eine Tochter. Und die erste Tochter, wenn ich mich richtig entsinne, ist ja per Leihmutterschaft auf die Welt gekommen. Und jetzt die zweite Tochter ist offensichtlich dann ihre Frau, die schwanger ist. Und da haben sie nämlich ein kleines Video eingestellt, wo ihre Frau eben deutlich ihren Babybauch zeigt. Und auch den positiven Schwangerschaftstest. Und dann eben gesagt, und dann haben sie eben Bilder eingestellt, so von wegen, wir sind eben von dem hier und zeigt halt ein Bild von ihrer Verlobung und dann eben von dem kleinen Töchterchen und von der Hochzeit. Und dann hat sie geschrieben, zu dem hier gegangen und zeigt dann eben den Schwangerschaftstest und den Babybauch von der Freundin oder von der Frau. Und hat dazu geschrieben, Baby Nummer 2 ist auf dem Weg und wir sind eben super glücklich und werden dann halt bald 4 Stück sein. Ja.
Der Babybauch ist übrigens so groß, dass man keinen Schwangerschaftstest mehr braucht, vielleicht. Aber
Ja,
ich habe mich
aber
gefragt, ob sie den Schwangerschaftstest nochmal gemacht haben oder ob das das Originalvideo von vor vier
ich glaube, die
Monaten ist
haben das
oder so.
zusammengeschnitten. Die haben ja mehrere Sachen da zusammengeschnitten, auch die Bilder von der Hochzeit und so. Deswegen, ich denke mal, das ist das
Die haben auch
alte Video.
dieses völlig überkandidelte Bild reingeschnellt, wo beide in so wahnsinnigen Abendkleidern mit
Das ist die
ihrem.
Hochzeit.
Ach, das ist die
Mit der
Hochzeit.
kleinen Tochter in der Mitte. Ja, das
Ja.
ist die Hochzeit. Die haben doch
Okay.
in diesem Country Club irgendwie
Resort. Okay.
geheiratet. Ja, ja,
Ja.
ja. Genau. Deswegen haben die auch diese Kleider an.
Okay, gut.
Dann ist es entschuldigt, genau.
Dann wieder ist es ein sehr lustiger Spaziergang während der Hochzeit,
Ja.
offensichtlich mit dem Baby. Oder ist es der Gang zum Altar? Kann natürlich auch sein.
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall waren sie da in diesem Country Club, weil da erinnere ich mich noch dran, weil ich noch erst dachte, sie seien im Ausland, aber dann stellte sich raus, das war, glaube ich, irgendwo also bei denen irgendwo. Ja, gut, also auf jeden Fall werden sie dann bald 2 Kinder haben. Und dann haben wir Candice King, die zum dritten Mal Mutter wird. Die hat auch das Ganze per Instagram verkündigt. Und Candice King ist aus unter anderem The Vampire Diaries bekannt als Schauspielerin. Und sie wird jetzt zum dritten Mal Mutter insgesamt, aber zum ersten Mal Mutter mit ihrem aktuellen Verlobten Steven Krüger, den man zum Beispiel aus The Originals kennen könnte. Also beides Schauspieler. Ja.
Ich habe einen
Und
Namensvorschlag. Hast du auch einen?
nein.
Kannst du meinen erraten?
Candies. Nein.
Freddy. Ich finde, sie sollten ihren Sohn Freddy nennen.
Wegen Krüger. Okay. Okay.
Aber vielleicht wird er auch nach der Mutter benannt, wenn die, weiß nicht,
Ich
wie der
dachte jetzt, du machst
Ehestatus ist
irgendeinen
gerade.
Süßigkeitenpann, aber weil Candice, aber okay. Im Mai 26 kommt das Kind auf die Welt. Sehr spezifisch. Interessant. Und dann natürlich, ich glaube auch, macht sie Werbung. Ich frage mich gerade, ob sie sich zu Spokesperson von
Ach
dem
so.
Schwangerschaftstestmarke erklärt, weil sie dauernd den Namen fallen lässt. Aber naja, okay.
Keine Gelegenheit ungenutzt.
Genau.
So macht man das.
Also, da ist auch ein Kind unterwegs.
Sie könnten ihn natürlich Stephen nennen nach ihr. Dann wäre Stephen King. Auch lustig. aber Freddy Krueger finde ich lustig.
Wir nähern uns den, ich wollte gerade sagen, Daddy-Witz.
Entschuldigung,
wir uns an.
Ich bin tief im Dad-Joke-Bereich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja fast, also das ist noch schlimmer als Ocean und Apple. Okay, dann haben wir noch Jack Osborne, der zum 5. Mal Vater wird. Also der hat ja auch jetzt eine Riesenfamilie mittlerweile. Und mit seiner zweiten Frau eben bekommt er jetzt das 5. Kind. Und ich hoffe, das bringt auch ein bisschen Freude in die Familie wieder rein, weil ja gerade der Papa verstorben ist, Ozzy Osbourne. Und ja, mit einem neuen Kind und so, das ist dann schon auch, glaube ich, ein bisschen tröstend vielleicht. Und die haben sowieso diese Woche einiges an Schlagzeilen gehabt, weil nämlich einige Leute sich, also ich hatte ja darüber gesprochen, dass ich finde, dass Kelly Osbourne sehr verharmt und sehr, sehr dünn aussah und das halt mehr, also nicht mehr gesund wirkte. Und offensichtlich haben das viele andere auch gedacht, aber während ich das quasi vorsichtig und mit mehr von einem sorgevollen Gedanken herausgesagt habe, haben viele halt einfach wirklich bösartig kommentiert. Und daraufhin hat sie halt zurückkommentiert und hat ein Video eingestellt, wo sie sich halt gegen diese ganzen Hater wehrt. Und und dann kam halt unglücklicherweise noch hinzu, muss man auch sagen, sie hat diese Woche einen Auftritt gehabt, wo sie irgendwie Kindern was vorgelesen hat und da war sie halt auch so unglücklich gestylt, dass sie halt einfach aussah wie Dolly Parton. Also, und das ist für sie nicht so gut. Also so, für Dolly Parton ist es super, für sie war es nicht so gut. Naja, und auf jeden Fall, sehr, sehr viel Hate hat sie abgekriegt und hat dann eben gesagt, und hat dann wirklich ganz deutlich in dem Video nochmal Tacheles geredet und hat das geendet mit Fuck off. Was ich ehrlich gesagt auch wieder geil finde, weil ich meine, da hat sie ja nie Probleme gehabt, da ein Blatt von Mund zu nehmen oder so, sondern den Leuten deutlich zu sagen, was sie von ihnen hält. Ja. Und nichtsdestotrotz aber hoffe ich doch, dass, wie gesagt, jetzt dann mit einem neuen Enkelchen vielleicht auch ein bisschen Freude zurückkommt. Ja.
Ja.
Gut.
Sie hatten es Ozzy Osbourne auch noch erzählt, ne, bevor der gestorben ist.
Oh, das
also,
habe ich gerade nicht mehr
genau.
auf dem Schirm. Okay.
Sie hatten die Gelegenheit, ihm das noch zu sagen. Also sie machen es jetzt bekannt, aber er wusste das tatsächlich auch schon.
Ach, das ist doch aber schön dann auch. Ja. Wunderbar. Ja, dann war das unsere Folge diese Woche. Und wie gesagt, wir hatten auch, also ich fand, wir hatten irgendwie, ich finde es schön, wenn wir zu Weihnachten auch irgendwie so ein bisschen heimliche Geschichten kriegen. Also ich fand...
Entschuldige, wenn ich die etwas viel hinterfragt habe dieses Mal. Ich war heute so kritisch, wie
ich
so
fand
du das sonst bist.
Ich fand die Lake-Foto-Geschichte schön. Ich fand Jennifer Garners Küche schön. Auch wenn ich natürlich den Werbeaspekt da gesehen habe, ist in Ordnung. Ich war sehr amüsiert von Elton John. Das läuft nicht unter heimlich, aber zumindest unter amüsant. Und ja, also wir hatten einiges heute dabei, nicht wahr?
Ja.
So, sehr
viel
schön.
Viel Küchen-Content.
Dann, ihr Lieben, weiterhin volle Power Weihnachten und Advent. Und wir hören uns in der Woche. Bis denn.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.